Ich hätte auch sagen können, Mensch, ach, früher, Tim, du weißt noch, mein Darius Wosch und Kretschak, und das haben wir nicht alles hier gemacht, und der Tiffy und so, und das Stadion war voll und Wahnsinn, sondern der hat halt eher positiv nach vorne geguckt. Ja? Der hat natürlich dankbar auf die Zeiten zurückgeblickt und hätte sich das auch anders gewünscht, zu der damaligen Zeit. Aber der hat gesagt, wenn es wieder aufwärts gehen soll, müssen wir einfach da jetzt anknüpfen und das Beste draus machen.
Bad Kurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Badkurvenverstehers, des MDR Sachsen-Anhalt-Podcasts über den Halleschen FC. Mein Name ist Oliver Leiste und die Sendung heute haben wir schon ein bisschen vorher aufgezeichnet. So, wenn ihr sie jetzt hören könnt, ist das Spiel des HFC gegen Braunschweig schon durch. Wie gesagt, die Folge ist schon ein bisschen vorher aufgenommen worden, weil sie diesmal nicht so einen ganz aktuellen Bezug haben wird. Und ich freue mich sehr, dass ich den ZDF-Moderator Tim Niedernolte am Telefon begrüßen darf. Hallo Tim.
Hallo Oliver. Danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, genau. Erzähl doch erstmal ein paar Worte für die HFC-Fans, die dich vielleicht nicht so kennen, wer du bist, was du machst und auch, was du so mit dem HFC zu tun hast.
Ja, da gibt es sicher einige, die nicht so viel mit meinem Namen anfangen können, zumindest nicht in Sachen HFC. Ich habe tatsächlich mal 2 Jahre in Halle für den HFC gespielt, und zwar in den Jahren 99 bis 2001. Damals wollte ich ursprünglich mein Studium in Halle antreten und bin dann rüber gewechselt. Über einen Spielerberater bin ich an den HFC gekommen, habe einen Vertrag unterschrieben, war Torwart damals und habe zu der Zeit mit Mike Völkner, Markus Kluge gespielt, beziehungsweise mehr auf der Bank gesessen als gespielt, aber immerhin auch unter anderem in der Reserve den Landesmeistertitel geholt, wir sind aufgestiegen und eine schöne Zeit gehabt, viel erlebt. Ja, und dann nach 2 Jahren beim HFC ging es für mich in Sachen Fußball und Torwart nicht so weiter, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber nebenbei in Sachen Medien, weil mein Paralleltraum war immer, entweder es im Fußball sehr, sehr weit zu schaffen, irgendwie zum Profi, oder aber, und ich weiß ja auch heute und auch damals, dass es nicht ganz so einfach ist, wenn das nicht klappt, Moderator zu werden, Sportmoderator. Und dann bin ich irgendwann wieder als Sky-Moderator beim HFC gelandet. Heute bei euch im Podcast. Also, es geht immer weiter.
Ja, und irgendwie bleibt der HFC auch immer mit dabei. Genau, du hast jetzt schon gesagt, du warst bei Sky, ne, bist jetzt beim ZDF. Erzähl doch ein bisschen, was du da so machst.
Beim ZDF moderiere ich zurzeit die Sendungen Drehscheibe. Läuft immer mittags von 12 bis 13 Uhr. Und Hallo Deutschland, 17.15 Uhr bis 5 vor 6. Davor habe ich kurz die Heute-Nachrichten moderiert und viele Jahre für Logo, die Kindernachrichten, die lief im Kika. Und da, ja, für Kinder quasi die Welt erklärt. Auch den Sport, die Politik, das Drumherum. Und das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Und ich habe das mit Logo teilweise parallel gemacht zu Sky. Das war ja mein Ursprungstraum, den ich dann irgendwann auch verwirklichen durfte, was mich nach wie vor riesig freut. Ein wahnsinniges Privileg, als Sportmoderator durch die Bundesliga zu ziehen, durch die zweite Liga, Europapokal zu machen, Champions League. Und als ich dann parallel dazu zu Logo gekommen bin, über ein Casting damals, war es ganz lustig, weil es gab ab und zu Begegnungen in der Bundesliga. Bevor ich dann das Interview gestartet habe, hat dann zum Beispiel ein Trainer gesagt oder ein Manager, warte mal, bevor wir anfangen zu reden, ich soll dich von meinem Sohn grüßen oder von meiner Tochter, die sind große Fans von dir, weil du ja Logo moderierst. Sehr, sehr lustig, weil
der
Bundesliga-Trainer gesagt hat, ey, Moment, du bist der Star meiner Kinder und nicht ich oder meine Spieler quasi.
Ja, das ist auch eine große Ehre, oder?
Ja, hat mir gezeigt, dass das einfach eine wichtige Relevanz hat und dass es eben auch hier und da mehr gibt oder auch andere Dinge als den Sport.
Mhm.
Obwohl der Start nicht einfach war bei Sky, muss ich sagen, jetzt unabhängig vom Reinkommen, weil da schon eine relativ lange Zeit das Herz geblutet hat. Ja? Also dieser Traum, Fußballer zu werden, auch nah dran zu sein. Ich habe ja selber viel erlebt, auch vor dem HFC. Ich komme aus Bad Oeynhausen, das ist bei Bielefeld. Wir haben da auch Verbandsliga gespielt und ich habe natürlich als Junge immer gekämpft, gefaltet, trainiert. Und wenn man irgendwann merkt, okay, es reicht nicht fußballerisch und vielleicht auch vom Glück und von verschiedenen Umständen, die nicht reinpassen, diese vielen, vielen anderen Millionen Kinder wahrscheinlich in Deutschland irgendwann mal im Laufe ihres Lebens, dann auf der Seitenlinie zu stehen mit einem Mikrofon in der Hand, ist natürlich super, wenn man es mag, aber natürlich gab es ganz, ganz viele Momente in meiner Moderatorenlaufbahn, wo ich dachte, eigentlich ist schon geiler jetzt bei der Musik hier in dem vollen Stadion beim grünen Rasen auf den Platz zu laufen und nicht irgendwie an der Seitenlinie zu stehen. Ja, das musste ich auch erstmal dann Step by Step so klarkriegen und akzeptieren, weil wenn ich die Wahl hätte, würde ich natürlich lieber der sein, der auf dem Platz steht, anstelle vom Seitenrand.
Das stimmt, aber andererseits ist es ja, bist du ja dann doch noch relativ nah rangekommen. Ne? Also schaffen ja jetzt auch nicht so viele, dass sie dann irgendwie Bundesliga, Champions League oder Europapokal moderieren dürfen. Insofern denke ich, warst du ja trotzdem relativ nah dran.
Ja, vor allen Dingen war es wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich das vielleicht schaffen durfte, ja, weil ich ja gerade durch die Phase beim HSC nochmal wahnsinnig viel gelernt habe. Über mich selber natürlich, über den Sport, aber auch wie Fußball funktioniert, wie Mannschaftsgefüge sind und eben da so doch reingeschnuppert hat als aktiver Spieler, was Profifußball und Leistungsfußball bedeutet. Und dadurch konnte ich natürlich auch hier und da ganz, ganz anders agieren als viele, viele Kollegen, die es eben nicht so weit geschafft haben im Fußball. Und man braucht jetzt nicht 10 oder 20 Jahre Spitzenfußball zu spielen oder Leistungssport zu machen, um eine Ahnung davon zu kriegen, was passiert in der Kabine, wie fühlt man sich nach einem verlorenen Spiel, was ist im Trainingslager, was passiert, wenn man nicht im Kader steht. Das sind ja alles Dinge, die ich selber erlebt habe und die ich dann natürlich ganz anders den Spielern vor die Nase halten konnte und ihnen darüber reden konnte, auf Augenhöhe.
Das stimmt. Ja, dann lass uns mal ein bisschen konkret über den HFC sprechen. Auf dich aufmerksam geworden bin ich ja, weil ich ein Bild bei Instagram gesehen habe von irgendeiner Party mit lauter HFC-Legenden. Das war irgendwann vor ein paar Wochen. Was war da los?
Also es war eine wahnsinnig schöne Party in Halle und zwar hat Mike Völkner die Initiative gestartet und gesagt, wir müssen uns mal wieder treffen mit den ehemaligen Spielern so aus seiner Zeit. Hat dann eine riesen WhatsApp-Gruppe gegründet und ich glaube, es war so die Phase von plus minus 1990 bis 2000, dieses Jahrzehnt. Und da hat er einen Großteil der Spieler, mit denen er auch noch einen Draht hat, von denen er noch die Handynummern hatte, wo ein guter Kontakt bestand, eingeladen und gesagt, wir machen ein HFC-Revival-Treffen. Und das war für mich, obwohl ich nur 2 Jahre dabei war, natürlich ein Pflichttermin in diesem Sommer, weil es für mich einfach eine wahnsinnig spannende, prägende und wunderbare Zeit war in Halle an der Saale. Und dann bin ich da hingefahren und es war einfach wie so ein riesiges Klassentreffen. Aber anders als ein Klassentreffen, muss ich sagen, weil ich hatte auch letztes Jahr, glaube ich, 20-jähriges Abi-Treffen. Und ich finde, bei dieser Party damals im Garten eines Sportlerheims irgendwo bei Halle, haben sich die Leute weniger verändert optisch als zu meiner Abi-Zeit. Spricht also dafür, dass der Fußball wirklich jung hält. Oder vielleicht ist es auch das HFC-Trikot, ich weiß nicht. Aber ich habe fast alle wiedererkannt. Wurde sogar auch wiedererkannt und wir hatten einen wahnsinnig lustigen Abend und natürlich auch ganz, ganz viele Aha-Momente und weißt du noch und Geschichten, die wieder erzählt worden sind. Das war echt großartig.
Genau, du hast es gesagt, du warst beim HFC 2 Jahre lang und hast ja nicht so viel gespielt, weil du eben Ersatztorwart warst. Warum war es für dich trotzdem so eine besondere Zeit?
Naja, für mich war es besonders, weil ich überhaupt erstmal dabei sein durfte. Also ich habe plötzlich ich habe dann nochmal eine Liga kennengelernt, ein Niveau kennengelernt, einen Traditionsverein kennengelernt, den ich bis daher wirklich nur aus den Medien kannte und aus Sportzeitschriften. Und ich einfach diesen Spirit dann nochmal ganz neu mitbekommen habe. Ich habe mich weiterentwickelt, fußballerisch natürlich, durch das Training, durch die Spiele, die ich gemacht habe, auch durch die zweite Mannschaft, durch diesen riesen Kader. Ich kam dahin mit 19, glaube ich, das erste Mal von zu Hause weg, eigene Wohnung, 300 Kilometer entfernt von der Heimat. Ich war der Einzige aus dem Westen damals. Oliver Kühr, das weiß ich, und ich glaube Dominik Witte damals, weil gespielt hat, meine ich, waren die Einzigen, die studiert haben und die keine Profis waren, plus minus. Ich glaube, Markus Dugel, glaube ich, auch nicht. Die meisten hatten ja wirklich Profiverträge oder waren angestellt über den Verein mehr oder weniger. Und das war natürlich für mich bei uns Verbandsliga in der Westfalenliga. Da war alles nur Hobbyfußball. Ja, wir haben auch viel, viel weniger trainiert. Alle hatten Jobs. Da gab es das gar nicht, dass jemand da professionell Fußball spielte. Und dann komme ich da rein. Ja. Es gab einen riesen Mannschaftsbus. Das Kurt-Wammel-Stadion hat mich natürlich am Anfang kurz erschlagen. Dann wahnsinnig fasziniert. Diese Fanszene war etwas, was ich bisher nur aus anderen Ligen kannte und aus dem Fernsehen und nicht aus dem eigenen Verein, für den ich spielen durfte. Und das hat natürlich eine Menge mit mir gemacht. Aber auch der Leistungsgedanke nochmal, wenn man wirklich täglich trainiert, teilweise zweimal trainiert, und ein paar Monate auch so lebt wie ein Profi, bis ich dann angefangen habe zu studieren, beziehungsweise beim Radio zu arbeiten. Das war schon eine Zeit, von der ich immer geträumt habe, die nicht immer einfach war, gerade so weit weg von der Heimat, auch mit Rückschlägen umzugehen, aber die unterm Strich eine ganz, ganz viel, ja, die ich bis heute nicht vergessen habe.
Wundert mich jetzt ein bisschen, weil der HFC ja zu der Zeit auch in der Verbandsliga gespielt hat. Das war dann aber schon von der Höhe her die gleiche Spielklasse wie bei dir vorher, oder bist du... Dann
das war die gleiche Spielklasse. Ja. Ich habe mich da auch gewundert, weil ich dann irgendwie den ersten Kontakt hatte mit dem Trainer Dieter Zimmer, mit dem Management. Bin damals nach Wernigerode gefahren zu einem Auswärtsspiel vom HFC. Und das hat mich dann wirklich erschlagen, weil da natürlich so viel Polizei war, der Fanblock war voll für ein Auswärtsspiel. Und das hatte ich nicht erwartet, weil Verbandsliga bei uns ist etwas anderes als in Sachsen-Anhalt. Beziehungsweise ist in Sachsen-Anhalt ja auch was anderes gewesen. Ja, hätte ich jetzt für Wernigerode gespielt oder für Halberstadt oder für einen anderen Verein damals, Schönebeck, wie auch immer, dann wäre es natürlich auch nicht so krass oder so erschlagend gewesen. Aber der HFC war nun mal und ist nach wie vor ein Traditionsverein und ist für mich in einer Liga eben mit Magdeburg, mit Dresden, mit Leipzig damals eben noch. Und das ist natürlich was ganz anderes. Und das wäre so gewesen, als hätte ich irgendwie, wäre ich nach Westen gewechselt, immer zu Rot-Weiß Essen oder zu, keine Ahnung, Fortuna Köln oder Schalke 04 Amateure. Das waren halt irgendwie die anderen Sachen. Aber den Halleschen FC, so kannte ich ja vorher gar nicht in dem Sinne. Und das war das Besondere.
Okay, und nun war es ja aber trotzdem die Zeit, als der HFC mehr oder weniger am Boden lag und eben so tief gespielt hat, wie danach nie mehr in seiner Vereinsgeschichte, davor auch nur wenige Jahre und noch ein paar Jahre vorher hat man noch zweite Bundesliga gespielt, beziehungsweise DDR-Oberliga. Da waren auch mit Sicherheit große Erwartungen dabei und viele, die ständig erzählt haben, naja, aber früher und wir gehören doch eigentlich viel höher. Wie war das mit diesen Erwartungen? Haben die dich gehemmt? Haben die dich irgendwie beflügelt? Wie hast du die wahrgenommen?
Beides. Also diese Fanszene zum Beispiel, die es gab, das, was an Strukturen natürlich immer noch da war zu der Zeit, die haben mich eher beflügelt, weil ich dachte, krass, das ist ja gar nicht Verbandsliga oder dann Oberliga im zweiten Jahr, sondern das ist ja viel, viel mehr. Das ist ja gefühlt irgendwie noch viel höher. Auf der anderen Seite konnte ich natürlich relativ realistisch rangehen und neutral und habe gesagt, Leute, unabhängig von all dem, was der HFC mal war oder irgendwann gerne wieder werden sollte, da gab es ja die Vision HFC 2000 zurück im bezahlten Fußball, der viel, viel länger gedauert, ging ja erst die letzten Jahre so richtig ab. Ich konnte natürlich mal sagen, unterm Strich spielen wir hier nur Verbandsliga. Und was hilft uns das größte Stadion, der tollste Mannschaftsbus und all das, was die letzten Jahre passiert ist, wenn wir nicht am Wochenende leider bei diesem Auswärtsspiel, was jetzt kein besonderes ist, diese drei Punkte holen. Dann kommen wir auch nicht irgendwann wieder hoch. Ja, da war auch die Zeit, wo der VfL Halle höher gespielt hat, in der Regionalliga, die es damals ja noch gab, in dem Sinne. Und da haben die immer gesagt, wir sind der große HFC. Und ich habe immer gesagt, naja gut, der VfL Halle ist aber im Moment sehr viel erfolgreicher.
Das stimmt. Also das war auch so meine Anfänge, wo ich mich, also ich komme ja hier aus der Gegend von Halle, aber so die ersten Momente, wo ich mich tatsächlich bewusst irgendwie an den HFC und an den VfL erinnern kann. Ja, und dann seid ihr aufgestiegen, habt ihr mit dem VfL in einer Liga gespielt. War der Sprung dann sehr groß in die Oberliga oder war das Niveau gar nicht so anders als vorher?
Also ich glaube, da ist es natürlich ein Riesenvorteil gewesen, dass der HFC vorher so viele Jahre so viel höher gespielt hat, dass viele Spiele auch dabei gewesen sind, dass man sagt, jetzt ist man wieder da, wo man hingehört, plus X, sollte immer noch weitergehen und ging ja zum Glück auch weiter. Als kleinerer Verein, der dann plötzlich aufsteigt, ist natürlich sehr, sehr viel mehr Ehrfurcht da und da wird man wahrscheinlich auch eher denken, krass, das Niveau ist anders, die spielen alle viel schneller, körperlich stärker. Bei uns war das eher so, dass man sagt, naja, jetzt ist endlich wieder so, dass es einfacher wird, wir sind wieder da, wo wir hingehören. Man ist nicht immer nur noch der Gejagte und die Klassiker halt, ne? Also das habe ich dann auch eher sehr, sehr entspannt erlebt.
Genau, wie viele Spiele hast du denn für den HFC gemacht, für die erste Mannschaft?
Boah, das wird nicht fragen, das ist peinlich.
Eins.
Ich glaube eins oder keins oder zwei. Ich
weiß okay. Nicht. Und warst dann aber in der Reserve meistens, hast aber trotzdem mit der ersten Mannschaft immer zusammen trainiert?
Genau, war immer so der Klassiker, ne? Ganz normal im Kader gewesen, bei der ersten Mannschaft immer auch dabei gewesen, ganz oft dann auf der Bank gesessen, als der eine oder andere verletzt war oder nach Leistungsschwankungen. Und dann meistens Freitag hieß es dann so, okay, wir spielen mit denen und denen, die fahren mit, Tim, du, ihr geht zur zweiten und das wird so gemacht. Ja. Oder manchmal auf der Bank gesessen beim Auswärtsspiel und dann am nächsten Tag noch für die zweite gespielt. In der zweiten habe ich viel gespielt, da habe ich auch nach wie vor noch gute Kontakte, auch zu einigen aus der ersten noch. Da sind wir ja aufgestiegen dann auch, wir sind Landesmeister geworden und am Ende sogar in die Verbandsliga aufgestiegen mit der zweiten, wenn ich mich richtig erinnere. Das war super, weil das auch einfach ein tolles Team war, gerade auch die Reservemannschaft. Ne, waren ja fast nur junge Spieler, 20, 21, 19, 17. Die hatten ordentlich, da hatten wir ordentlich Drive und nebenbei natürlich in den ersten zu sein. Aber gerade im zweiten Jahr, und da gab es ja noch einen Trainerwechsel, dann kam Reinhard Häfner, mit dem ich mich nicht so richtig verstanden habe, der mich auch nicht geholt hat. Dieser Tim hat mich damals verpflichtet. Und dann hat Reinhard Häfner ja noch einen Torwart mitgebracht, der aus seiner Sicht spielen sollte, Enrico Keller, dann waren wir zu viert. Dann gab es einen großen Leistungskampf im Trainingslager, in der Vorbereitung und dann zeichnete sich über die Monate schon ab, dass er auf jeden Fall nicht mehr mit mir plant. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, was mache ich jetzt? Wie viele Jahre will ich noch drauf verwenden? Will ich wechseln? Geht's weiter? Kommt vielleicht ein anderer Trainer und plötzlich sieht alles wieder anders aus. Habe aber auch dann durch Beispiele vom HFC, ich erinnere mich immer noch an Marcel Geidel, der auch den ich auch wieder getroffen habe jetzt im Sommer und wir uns wunderbar unterhalten haben, den ich nach wie vor sehr schätze, auch als Mensch, der sich dann verletzt hat. Ich glaube, der hat auch einen Kreuzbandriss damals mit 28, 29 gefühlt. Und habe bei ihm gesehen, was es bedeutet, wenn man jahrelang auf die Karte Fußball setzt, aber relativ wenig dann auch vielleicht nebenher macht. und dachte mir, nee, ich muss irgendwie einen Plan B haben. Ich glaube, das geht so ewig weit mit mir. Gerade im Osten waren die Leute ja zum Teil viel, viel besser ausgebildet als ich. Ja, die waren auf dem Sportgymnasium, hatten viel eher Leistungstraining gehabt. Das hatte ich alles gar nicht. Ich bin erst relativ spät immer zum Fußball dazugekommen, habe mir viel selber angeeignet. Und habe dann eben selber sehr realistisch festgestellt, okay, wahrscheinlich wird es nicht mehr bis ganz oben reichen. Lass uns lieber jetzt versuchen, einen Plan B zu investieren, zu machen. Und habe damals immer schon den Wunsch, auch parallel Moderator zu werden, Sportmoderator zu werden. Und habe deswegen dann auch relativ früh versucht, parallel zu meiner Zeit beim HFC irgendwas anderes mit Medien zu machen. Und bin dann ja auch bei Jump gelandet in Halle beim Radio.
Und hattest ja aber von Anfang an schon studiert, ne? Das hatte ich...
Ja, das war der Ursprungsplan, zu studieren, aber habe ich dann nach 3 Tagen gecancelt, weil ich irgendwie gedacht habe, nee, ich will ja Moderator werden und hatte mir jetzt hier was anderes. Ich bin eigentlich zum Medizinstudium nach Halle gekommen, das war der ursprüngliche Plan, aber auch ein Pseudoplan.
Okay.
In der Idee richtig war, das ging einfach nur darum zu sagen, okay, wenn es im Fußball nicht klappt, werde ich Sportarzt und werde dann irgendwie vielleicht zum Bundesliga-Verein gehen, weil mir keiner sagen konnte, wie man Moderator wird. Ja? Das war wirklich schwierig damals für mich. Ich habe gesagt, okay, ich will unbedingt Moderator werden. Als 10-Jähriger habe ich schon die WM 90 nachgespielt als Kommentator in unserem Keller. Keiner konnte mir sagen, was ich tun muss, um Moderator zu werden. Ja? Hätten die mir gesagt, mach das Studium, mach die Ausbildung, mach das Praktikum, hätte ich das alles gemacht. Aber es gab keinen Plan und es war mir zu vage. Und dann habe ich Medizin gemacht, aber es war so eine totale Pseudolösung und habe ich auch sehr, sehr schnell gemerkt, das macht gar keinen Sinn. Aber das war für mich ein Glücksgriff, weil dadurch bin ich nach Halle gekommen. Ja? Dadurch gab es den Studienplatz. Sonst wäre ich nie beim HFC gelandet, nie beim MDR gelandet und wäre jetzt wahrscheinlich nicht beim ZDF und auch nie bei Sky gewesen, wenn nicht, dass sich alles so gefügt hätte.
Ja, das ist oft so, dass dann irgendwo so eine Tür aufgeht und da ergeben sich immer neue Sachen, weil man dann so einen Schritt gemacht hat, ja. Und dann bist du aber ohne Studium bei Jump gelandet, oder?
Genau, ich bin zu der Zeit war das auch damals die HFC-Zeit, das war, wo aus MDR Live Jump FM wurde, damals noch mit dem FM, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, dann gab es das FM irgendwann nicht mehr. Und es wurde alles neu gemacht und viel, viel größer. Und die hatten aber zu wenig Leute, vor allen Dingen auch keine Praktikanten. Ich war der Einzige, bin da zum richtigen Zeitpunkt reingerutscht und habe da wirklich gefühlt rund um die Uhr gearbeitet, alles angeboten, was ging, neben dem Training. Und konnte dadurch aber sehr, sehr schnell mich sehr gut weiterentwickeln. Und man hat einfach schnell gemerkt, und auch ich selber, dass das meine große Leidenschaft ist und dass da ein gewisses Talent auch vorherrscht. Und ich dann einfach auch übernommen wurde als Assistent und mich da reingearbeitet habe. Und dann sehr, sehr schnell Verantwortung bekommen habe auch. Nicht vor dem Mikrofon, aber hinter den Kulissen. Ich habe dann die Morningshow betreut mit Katie, dem Wettergirl, und habe viel, viel gemacht als Reporter. Und habe dann gesagt, okay, ich bleibe hier jetzt nochmal ein Jahr mindestens, weil es ist ja blöd, bei einer Anstalt, die zu ARD gehört, als MDR-Station, ohne Ausbildung so schnell so weit zu kommen. Das muss ich nochmal nutzen, bevor ich dann nochmal ein Studium draufsetze. Das war dann der Plan.
Okay, und dann bist du dann irgendwann zu Kika gegangen und dann zu Sky?
Ja, so war der Plan auch nicht. Er hat sich auch so gefühlt, ich bin dann nach München gegangen, um zu studieren, weil ich gedacht habe, in Leipzig studieren kann ich natürlich auch. Aber da gibt es nur den MDR. In welcher Stadt gibt es die meisten Fernsehsender? Wenn es beim ersten nicht klappt, kann ich immer noch beim zweiten, dritten, vierten, fünften anfragen. Und da hatte München damals die meisten Optionen. Genau, und dann bin ich nach München gegangen, habe da parallel zum Studium bei RTL moderiert, zum Abendmagazin, und bin dann nach dem Studium über ein Casting bei Premiere damals noch in Sky gelandet. Und dann auch übrigens als Sky- oder Premiere-Reporter beim HFC gewesen, 2-mal.
Da wollte ich jetzt drauf zu sprechen kommen. Okay, HFC gegen Hannover, 5-0, 2007 oder 2008 war das?
Genau. Und nochmal, was habe ich noch gemacht? Gab es ein zweites HFC-Spiel, wo die im Leipziger Stadion gespielt haben, glaube ich, ne?
Die haben einmal gegen Union Berlin, da sind sie weitergekommen, und gegen Duisburg dann in der zweiten Runde.
Duisburg, ja genau, ich glaube, da war ich genau.
Ah ja.
Und ich war auch bei, hatte sich schon mal auf Sitz zu tun, Chemnitz gegen Hoffenheim, so nämlich, auch Pokal. Und da stand damals noch Enrico Keller dann bei Chemnitz unter Vertrag und im Tor. Also der Mann, der quasi über Reinhard Häfner mit mir auch den Platz weggenommen hat beim HFC. Das war ein ganz besonderes Wiedersehen, weil wir uns natürlich gefreut haben, uns wieder zu treffen. Und das hat mich damals sehr, sehr geprägt und auch fasziniert, weil Enrico damals sagte, Tim, du hast damals alles richtig gemacht. Ja, ich habe eine Ausbildung als Malergeselle, und ich kann jetzt noch 1-2 Jahre spielen und danach ist es hier vorbei mit dem Fußball. Und dann muss ich gucken, was ich mache. Ja, du hast frühzeitig dich bemüht, um eine Karriere nach der Karriere zu machen und du hast alles richtig gemacht. Und das hat mir sehr, sehr gut getan damals, weil ich ihn immer natürlich beneidet habe in der damaligen Zeit. Ich dachte, scheiße, der hat sich einen Vertrag, der darf spielen, ich nicht. Und der kommt jetzt nochmal weiter, spielt in Regionalliga, und das war eigentlich auch mein Traum. Im Nachhinein dann zu hören, dass es gar nicht nur schlecht war, frühzeitigen Absprung machen zu müssen, vielleicht auch gemacht zu haben, um was anderes anzufangen, was auch nicht einfach war, hat mich dann natürlich zumindest bestärkt, dass es nicht falsch war, ja. Und den Frust so ein bisschen genommen, der ab und zu mal wieder hochkam.
Das ist vielleicht auch ein relativ wichtiger Hinweis so generell für jüngere Fußballer, oder? Ich meine, ist ja wie bei dir, es schaffen nun mal nur die wenigsten in die Bundesliga oder selbst bis in die dritte Liga. Und alles drunter ist irgendwo so an der Grenze zum Hobbysport. Natürlich wird es bezahlt, mitunter wird es auch ganz schön gut bezahlt, aber ja nicht in der Regel.
Ja, das stimmt. Also ich meine, es wird ja vor allen Dingen auch, es macht auch viel Spaß, das darf man nicht vergessen, ne? Also das ist halt, selbst wenn man nicht schafft, ich meine, wir erzählen hier in einem Podcast vom HFC über 2 Jahre, die ich da auf der Bank gesessen habe und in der zweiten gespielt habe, unter anderem auch, weil es eben so viel Spaß gemacht hat und mich geprägt hat, das darf man nicht vergessen. Aber, das ist ein super Hinweis von dir, Oliver, das fällt mir viel zu oft hinten runter. Ich habe ja den Profifußball auch über meine Medienlaufbahn sehr, sehr gut kennengelernt. Das müsste viel öfter thematisiert werden in Nachwuchsleistungszentren und auch bei denjenigen, die sich um junge Fußballer kümmern. Ja, natürlich hat jeder den Traum. Du wirst ihn auch niemals erreichen, wenn du nicht dran glaubst, dass du einer derjenigen bist, einer der wenigen, die es schaffen können. Aber die Zahl ist nun mal mit, ich glaube, sind 4% oder maximal 6, vielleicht auch nur 2, aus den Nachwuchsleistungszentren, aus den Reservemannschaften, die es wirklich in den Profifußball schaffen. Das ist erschreckend wenig. Ja. Das heißt also 3, 4 von 100 schaffen das überhaupt. Aber alle 100 gehen gefühlt davon aus, dass sie es sind. Ja. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Und das muss einfach auch besser den Jugendlichen und Kindern beigebracht werden. Nicht, dass sie deswegen weniger trainieren oder nicht dran glauben sollen, aber diese Plan-B-Geschichte, ja, vielleicht dann doch erst mal den Schulabschluss zu Ende zu machen oder doch ein bisschen mehr zu gucken, was kann ich parallel schon mal anschieben, falls es nicht klappt, das ist unabdingbar.
Definitiv, ja. Und naja, da hast du ja dann jetzt auch einen ganz guten Weg gezeigt. Also ich staune halt auch immer über Leute, die dann eben so, ich weiß gar nicht, ob Regionalliga, aber sagen wir mal Verbandsliga, Oberliga heutzutage spielen, wo du dann teilweise auch schon jeden Tag trainierst oder mindestens 4-mal die Woche und aber dann ja trotzdem einen normalen Job machen musst. Ja? Und das stelle ich mir sehr, sehr anspruchsvoll vor. Und da habe ich zum Beispiel auch gehört von Sven Köhler, langjähriger HFC-Trainer, der hat mir das auch mal erzählt, der ist jetzt in Auerbach. Und die haben da so, ich würde mal sagen, Halbprofitum. Und er hat eben auch gemeint, naja, das war schon eine Umstellung. Früher hatte ich Spieler, die sind zum Training gekommen, sonst hatten die nichts zu tun. Jetzt habe ich Leute, die gehen 40 Stunden arbeiten und kommen danach zum Training. Und wenn ich denen jetzt irgendwas Taktisches vermitteln will, das können die gar nicht mehr aufnehmen, weil die eben schon den ganzen Tag irgendwas gemacht haben.
Ja klar, die sind müde und schon ein bisschen abgekämpft und so. Das ist schon ein Unterschied, definitiv. Also ich habe da auch einen riesigen Respekt vor. Teilweise habe ich sogar noch einen größeren Respekt vor Sportlern, die eine andere Sportart ausüben. Ja? Also als Fußballer ist man ja immer noch, ich will nicht sagen fein raus, aber wenn ich Schwimmer sehe im Leistungssport oder andere Einzelsportler, die ja schon morgens vor der Arbeit schon mal ins Becken springen und nach der Arbeit auch nochmal, das ist ja nochmal eine ganz andere Liga. Aber es stimmt, das vergisst man auch oft, ne? Dass jemand, der dann da spielt, Oberliga oder Regionalliga, der noch einen Job nebenbei hat, das ist einfach eine Menge Disziplin erfordert und dass man nebenbei gar nicht so viel Chance hat, noch mehr zu machen. Ne? Also wenn dann noch Familie vielleicht dazu kommt bei dem einen oder anderen und dann noch mit den Kindern manchmal die Nächte nicht so gut sind, da kann man nicht mehr jeden zweiten Abend ausgehen oder noch ganz viele Hobbys pflegen, sondern das ist wirklich durchgetaktet. Ne? Job, Fußball, Saisonplanung, wann ist Sommerpause, wann ist schon ein bisschen Zeit für Urlaub. Das ist schon, da ordnet man schon vieles unter.
Definitiv, ja. Und dann kommen ja die Spiele noch dazu. Man ist ja dann auch Oberliga, wenn du dann so, weiß ich nicht, halb Ostdeutschland fährst, bist du auch einen ganzen Tag unterwegs locker, ja, für so ein Spiel. Also da ist das Wochenende dann auch schnell weg.
Ja, das stimmt. Also da habe ich mir auch lange nach meiner Sky- und Fußballzeit, ich habe ja immer Fußball gespielt, das heißt, die Wochenenden waren durchgeplant, dann kam Sky relativ schnell, das heißt, ich war immer am Wochenende unterwegs in der Bundesliga. Und als das dann irgendwann wegfiel und ich beim ZDF war, ich habe, glaube ich, über Monate gebraucht, zu checken, dass jetzt dieser Samstag wirklich frei ist. Ja. Ich habe immer gedacht, muss ich nicht irgendwo sein, entweder selber auf dem Platz stehen oder irgendwer Reporter sein? Nee, freies Wochenende. Ich kannte das gar nicht mehr, weil ich über 10, 15 Jahre wirklich immer volle Wochenenden hatte. Und das hatte auch dann eine ganz neue Lebensqualität, ja, weil der Freundeskreis und die Familie tendenziell ja immer am Wochenende frei hat und man selber hat immer gearbeitet oder Fußball gespielt.
Das stimmt, ja. Das sind Erfahrungen, die ich auch ganz gut teile, was ich auch ganz gut kenne. Nun habe ich ein bisschen das Glück, dass ich nicht jedes Wochenende ran muss, aber das ist unter anderem auch der Grund, warum jetzt so meine Vereinsaktivitäten in den letzten Jahren relativ überschaubar war. Also ich habe in den vergangenen Jahren in Magdeburg gespielt, in der Kleinfeldliga, das war mal samstags um 9. Da habe ich eben gesagt, ja, ist okay, wenn man noch um 9 spielt, um 10 ist man fertig, dann schafft man es immer noch zum HFC oder zum FCM, je nachdem, wo ich dann Dienst hatte. So, aber jetzt so eine richtige Mannschaft habe ich mir eben nicht gesucht oder eine Großfeldmannschaft, weil die dann irgendwann Samstag oder Sonntag 14 Uhr spielen würden und da habe ich eben auch nie Zeit, ja, oder sehr selten durch die Arbeit. Aber das kennst du ja dann genauso. Wer war denn dein Lieblings-HFC-Spieler so in über all die Jahre?
In meiner Zeit oder auch danach?
Beides, wie du magst.
Boah, also ich war immer großer Fan von Wellington, also weil der als Typ einfach überragend war und so ein Sonnenschein. In meiner Zeit war ich da ein bisschen special, hatte ich natürlich einen sehr, sehr engen Draht zu Mike Völkner und Markus Kluge. Die waren Konkurrenten auf der einen Seite, aber sie waren halt Leidensgenossen auch durch das harte Training, durch den Konkurrenzkampf. Marcel Geidel fand ich immer großartig als Spieler und als Mensch. Darius Kutschera damals war ich wahnsinnig fasziniert von seiner Technik, von seiner Ballgewandtheit. Und in Bezug auf die Historie vom HFC muss ich einfach Mike Horsti Scholz hervorstellen, mit dem ich immer noch befreundet bin bis heute. Der Kontakt hat sich immer wieder gehalten über die Jahre. Der einfach ein wunderbarer Mensch ist, ein ganz positiver Typ und auch unglaublich viel mitgemacht hat und mir auch erzählen konnte und mich dadurch einfach fasziniert hat. Ja, weil der als Jugendlicher noch und als 18-Jähriger mit die Oberliga-Zeit mitgemacht hat in der DDR. Dann kam die Wende, dann gab es den Abstieg und er konnte aus allen Zeiten was erzählen und hat dann auch zu meiner Zeit, als ich unter Vertrag stand und er schon etwas älter war, aber trotzdem immer noch gekämpft in jedem Training, immer die Leistung gebracht, auch wenn er mal nicht gespielt hat oder nicht von Anfang an gespielt hat und dann irgendwann auch in der zweiten manchmal ran musste, trotz allen Frust, das war er immer positiv und hat Profifußball vorgelebt und das hat mich total fasziniert bis heute.
Und das, obwohl der ja auch nicht mehr viel an den Profifußball erinnert hat, oder? So in der Zeit, als du da warst? Also klar, du hast gesagt, ja, es gab einen Bus und mehr Fans als jetzt bei anderen Vereinen, aber trotzdem wären die Bedingungen ja jetzt nicht so super gewesen.
Genau, aber er hat das genau nicht raushängen lassen, so wie du genau das richtig erkannt hast. Ne? Er hätte auch sagen können, Mensch, ach früher, Tim, du weißt noch, mein Darius Walsh und Kretschak, und das haben wir nicht alles hier gemacht, und der Tiffy und so, und das Stadion war voll und Wahnsinn, sondern der hat halt eher positiv nach vorne geguckt. Der hat natürlich dankbar auf die Zeiten zurückgeblickt und hätte sich das auch anders gewünscht in der damaligen Zeit. Aber der hat gesagt, wenn es wieder aufwärts gehen soll, müssen wir einfach da jetzt anknüpfen und das Beste daraus machen. Und das hat er auch vorgelebt, war damit auch ein Vorbild für mich.
Okay, und hast du ein Lieblings-HFC-Spiel?
Oh, gute Frage. Lieblings-HFC-Spiel. Also, an was ich mich gerne erinnere, das ist jetzt nicht ein Punktspiel, wo man genau weiß, welches das war, sondern es war ein Turnier, was für mich auch bis heute nachhalt. Ich durfte einmal mit den alten Herren, mit der Traditionsmannschaft vom HFC mitspielen damals, und das als 20-Jähriger oder 21 maximal, was ja eigentlich nicht ging, aber es war halt ein Freundschaftscup. Da haben wir gegen Amsterdam gespielt, unter anderem gegen eine russische Mannschaft, glaube ich, noch irgendwo in Thüringen. Und die hatten keinen Torwart. Und dann hatte ich an dem Tag Zeit. Und da hat Bernd Bransch mich gefragt, ob ich nicht mitreisen könne über unseren Trainer, und ich durfte da mitfahren. Und das war großartig, weil die Kameradschaft super war. Ich wurde integriert wie einer der alten Haudinger, obwohl ich natürlich irgendwie 20, 30 Jahre jünger war. Hab an dem Turnier auch ganz gut gehalten. Wir haben den Pokal sogar geholt und am Ende des Turniers hat Bernd Bransch in der Kabine, Manfred Fülle war noch dabei, Dieter Stotzenack und wer nicht alles da gespielt hat, und hat mir den Pokal überreicht im Namen der Mannschaft für besonders gute und herausragende Torwartleistung, was mich natürlich bis heute geehrt hat, ja, dass ich quasi vom WM-Kapitän der DDR-Mannschaft 74, dem HFC-Urgestein Bernd Bransch, mit der Auszeichnung für gute Torwartleistung dieses Pokal bekommen habe. Das war ein besonderes Turnier und Spiel natürlich.
Ja, das ist ziemlich cool. Den Pokal hast du noch, der hat irgendwo einen Ehrenplatz in deiner Wohnung, oder?
Absolut. Ja. Und natürlich die Aufstiegsmedaille, die wir gewonnen haben, dann Landesmeister und dann Oberliga. Und in meinem letzten Spiel, was ich dann für die zweite bestritten habe, wo klar war, ich verlängere den Vertrag nicht und ich gehe nach München zum Studium, habe ich zwei Tore geschossen, weil wir in dem Spiel sogar zwei Elfmeter bekommen haben. Ich glaube, in Niedleben war das sogar. Und es gab einige Feldspieler, die immer noch sauer sind heute, wenn ich wieder auch angesprochen werde, weil ich quasi in der Torjägerliste als Torwart vor denen stehe, meine zwei verwandelten Elfmeter. Aber es war klar an dem Tag, Tim verlässt uns nach zwei Jahren, er darf schießen, falls wir einen Elfer bekommen. Wir haben zwei gekriegt, beide reingemacht. Und das war natürlich auch ein ganz besonderes Erlebnis.
Okay. Ja, dann bist du nach München gegangen, haben wir drüber gesprochen. Wie hast du denn den HFC, außer jetzt von den beiden Pokalspielen, abgesehen über die Jahre weiterverfolgt?
Also ich habe immer natürlich auf die Tabelle geguckt, beziehungsweise dann irgendwann kamen ja auch die Smartphones auf, über die App, dann geguckt am Wochenende, wo spielt der HFC, wie spielen sie, nicht nur meinem Lieblingsteam aus der Bundesliga immer gefolgt, sondern vor allem in die HFC-Tabelle aufgemacht. Und das über die Jahre, mal mehr, mal weniger intensiv, aber Ergebnisse immer gecheckt, mich gefreut, wenn gewonnen wurde, gefeiert, als der Aufstieg dann da war oder die Aufstiege. Und jetzt natürlich auch, also jetzt gerade die aktuelle Phase. Ich hätte jetzt gedacht, nach dem letzten Jahr, es gibt so einen kleinen Einbruch, wenn man dann doch so nah dran ist an der Relegation, es nicht schafft, ob man das dann nochmal hinkriegt und dass man jetzt so weit oben steht. Ich hoffe, wenn das Ding jetzt hier gesendet wird, ist immer noch Tabellenplatz 1 oder 2, je nachdem, wie es gegen Braunschweig lief. Aber das ist natürlich jetzt auch, ich kann ja nicht sagen, wo ich bin. Ich bin ja in der verbotenen Stadt aus HFC-Sicht. Ich bin gerade in Magdeburg, weil ich jetzt etwas drehe heute oder gedreht habe. Und als wir heute Morgen hier ankamen und beim Bäcker waren und ich für das Team einen Kaffee geholt habe, da habe ich mir natürlich erstmal die lokale Bildzeitung mitgenommen, weil vorne auch das HFC-Spiel gegen Ingolstadt drauf war und ich gedacht habe, das will ich jetzt nochmal in groß lesen, in der ausführlich und nicht über so eine kleine Spalte nur im Kicker oder über meine App, sondern ich will hier aus der Regionalpresse erfahren, was war da und wie war der Salto von unserem Kollegen Beuth und wie haben die das gedreht. Also das ist nach wie vor so, dass ich gucke und mich freue, wie der HFC spielt und was da passiert.
Hm, weil du dein Lieblingsteam aus der Bundesliga angesprochen hast, welches ist das?
Das ist der FC Bayern.
Okay.
Ja, man muss sich fast schon rechtfertigen als Bayern-Fan, aber man könnte einfach positiv gestalten, ne? Es geht wegen der Vereinsfarben, ne? Also weiß-rote Trikots, rot-weiß, HFC,
ja.
Das ist ja sehr, sehr ähnlich.
Das stimmt. Und du bist generell öfter in Sachsen-Anhalt, ne? Neulich habe ich auch irgendwas gesehen, da warst du in Wittenberg?
Genau, also meine Frau kommt aus Wittenberg, da habe ich sogar standesamtlich geheiratet. Und ich wohne jetzt in Berlin, seit vielen, vielen Jahren schon. Aber dadurch habe ich natürlich einen Bezug zu Sachsen-Anhalt. Und mir fallen auch immer wieder Dinge ein, auch da. Mitteldeutsche Zeitung haben meine Schwiegereltern abonniert. Und das ist wirklich so, wenn ich bei meinen Schwiegereltern bin und ich habe ein bisschen Zeit, der Schwiegervater holt den Grill raus, ich hole die MZ und lese natürlich erstmal den Sportteil. Und zwar nicht Bundesliga oder irgendwas, sondern HFC, weil da ja auch immer ein großer Regionalteil drin ist. Und ich habe jetzt die letzten Wochen öfter für ZDF in Sachsen-Anhalt gedreht und komme an all die Orte, die ich damals bereist habe mit der ersten Mannschaft vom HFC und auch teilweise mit der zweiten. Und habe natürlich so ein Revival, ja, wenn wir hier durch die Gegend fahren, an der Elbe vorbei, die Saale, und ich das immer sehe, HFC-Aufkleber an den Autos und so und erinnere mich immer gerne zurück und freue mich einfach mal wieder hier zu sein.
Was hat sich denn positiv verändert in all den Jahren in Sachsen-Anhalt?
Boah, ich finde eine Menge. Also ich finde, Sachsen-Anhalt ist viel, viel schöner geworden. War vorher schon immer schön, aber ich nehme es jetzt viel, viel mehr wahr, weil ich einfach neutraler und anders durchs Land reise. Vorher war es halt immer, ich wohne in Halle, fahre mit dem Bus zielgerichtet irgendwo hin, bin aufs Spiel fokussiert und fahre wieder zurück. Und jetzt, wenn ich hier durchfahre, genieße ich halt viel, viel mehr diese Vielfalt der Landschaft. Ich finde die Tradition ein Wahnsinn. Und ich merke einfach auch, dass die Leute wahnsinnig nett sind und gastfreundschaftlich. Und ich kann jetzt gar nicht so sehr viel klagen. Also ich sehr medial mit, weil ich mich durch meinen Job als Moderator, gerade auch für ein Ländermagazin im ZDF, viel mit den Bundesländern beschäftige und sehe natürlich Zahlen manchmal vom Arbeitsmarkt, die nicht so positiv sind, vielleicht in anderen Bundesländern, strukturelle Probleme, die es hier und da gibt. Aber ich bin halt einfach zu einer Zeit nach Halle, nach Sachsen-Anhalt gekommen, wo ich total offen war, als junger Mensch, was von der Welt zu sehen, was Neues zu erleben und deswegen immer noch so eine positive Herangehensweise habe, die sich bis heute nicht geändert hat.
Okay, und was war denn so aus deiner Sicht als Fußballexperte, sage ich mal, der Knackpunkt oder der Wendepunkt beim HFC, der dazu geführt hat, dass es dann erstmal wieder in die dritte Liga hochging und jetzt vielleicht sogar in absehbarer Zeit in die zweite Bundesliga?
Das ist natürlich immer schwer aus der Ferne zu beobachten, wenn man jetzt...
Oder hast du so beobachtet, dass du da irgend sowas festgestellt hast?
Ich glaube, das sind die Ansätze waren vielleicht schon in meiner Zeit vorhanden, wie ich dann damals auch ein bisschen kritisch beobachtet habe. Ich glaube, irgendwann mal zu akzeptieren, dass man gerade nicht mehr in der Bundesliga spielt oder nicht mehr in der Oberliga, sondern dass es Abstiege gab, dass es schwere Zeiten gab und gibt. Und die nicht zu verklären, sondern anzunehmen und irgendwann zu sagen, okay, dann spielen wir nun mal jetzt gerade hier und es hätte viel anders laufen können und sollte auch schon längst wieder besser sein. Aber irgendwann dann zu sagen, wir fangen jetzt einfach mal oder wir nehmen diese Arbeit an, strukturiert zu arbeiten, mit dem Nachwuchs zu planen, nicht ständig immer neue Trainer und gucken, wie können wir neue Transfers machen. Hauptsache, das geht ganz, ganz schnell, damit wir irgendwann wieder oben sind, sondern so ein bisschen diese Demut und dieses normale, bodenständige Arbeiten, da wo es zumindest stattgefunden hat, das war aus meiner Sicht ein großer Schlüssel. Weil es gibt ja viele, viele andere Vereine, die das bis heute nicht geschafft haben, zu akzeptieren, dass es einfach mal Knick gibt. Ich bin wahnsinnig enttäuscht von Alemannia Aachen zum Beispiel, ja. Also ich habe für Sky da wahnsinnig extreme Spiele erlebt, tolle Fußballabende, Montagsspiele am Tivoli bei Regen, unglaubliches Stadion, super eng. Und dann das neue Stadion, Ja, und jetzt, wo spielt die Alemannia? Ich weiß es gar nicht. In der vierten Liga?
In der Regionalliga, ja.
Ja, und die kommen nicht so schnell wieder hoch. Rot-Weiß Essen auch. Ich glaube, weil die einfach irgendwann zu spät gecheckt haben, Mensch, ey, wir sind jetzt echt weit unten, wir müssen mal wieder ein bisschen kleiner denken und uns Step by Step ranpirschen. Und das muss ja irgendwann beim HFC stattgefunden haben, sonst wären die jetzt nicht so weit oben.
Das stimmt, ja. Das
und ich glaube auch, diese Fusion damals irgendwann anzunehmen, das war ja auch ein riesen Hassthema, zu Recht natürlich.
Aber die Fusion gab es ja gar nicht.
Nee, aber das sind zumindest schon mal zu denken und zu sagen, okay, ey, lass uns ein bisschen offener sein. Wenn wir in Halle Profifußball haben wollen, irgendwann wieder, in der Struktur, die es immer gerade gibt, in Deutschland, in der Bundesliga auch, dann müssen wir einfach eine gewisse Offenheit haben, ja. Und auch einfach mal andere Optionen durchdenken, machen, was ist mit dem Stadion, wie gehen wir weiter damit um, sowas halt. Es gab ja ganz, ganz viel traditionelles Denken, auch bloß nicht mit dem VfL, nie das Stadion irgendwie die Rechte verkaufen, nichts umbauen, aber trotzdem alles neu haben wollen. Ja. Das ist immer die Schwierigkeit zwischen, es darf sich nichts ändern, aber trotzdem wollen wir immer vorne dabei sein.
Okay, ja, Alemannia Aachen musste ich ein bisschen schmunzeln, da habe ich so als Jugendlicher, was du angesprochen hast, die Montagsspiele im DSF, immer gedacht, wenn ich mir so als neutraler Zuschauer irgendwie ein Stadion aussuchen könnte, wo ich eine Dauerkarte haben wollen würde, erste, zweite Liga, hätte ich Alemannia Aachen genommen, weil das im Fernsehen tatsächlich, so wie du es beschriebst, immer so wirkte, ja, Wahnsinnsstimmung, Gefühl, jedes Spiel 5-3 oder 3-2, viele Tore, Spektakel. Und dann war ich mal dort und war mega enttäuscht. Und das,
obwohl, aber auch in der zweiten Liga noch, oder?
Nee, das war in der zweiten Liga im alten Tivoli. Also ich war im alten Mal und im neuen auch. Und war dann mega enttäuscht. Ich glaube, das Spiel ging sogar 3-3 aus. Aber diese Stimmung, also ich hatte mir dann vorgestellt, dass die große Stehtribüne hinterm Tor, dass die komplett die Stimmungstribüne ist. Und dann war es aber eigentlich so ein relativ kleiner Block unter dem Dach. Und der war auch noch direkt neben den Fernsehmikros. Deswegen war es im Fernsehen immer mega laut. Aber im Stadion kam davon eigentlich gar nicht so richtig was rüber in dem Moment.
Ja, vielleicht. Ich war zweimal abends da, da war es irgendwie anders, aber ist natürlich nicht immer auf dem dauerhaften Niveau, ne? Ich würde auch heutzutage dann Union Berlin nehmen. Aber das ist wahrscheinlich genauso. Ja, das ist auch nicht jedes Spiel jetzt die Megaparty, aber das ist ja auch so ein enges Stadion und was die da zurzeit leisten, auch gerade der Defense als 12. Mann, ist ja wirklich sagenhaft. Und da würde ich auch nochmal mein Blanko-Ticket setzen, wenn ich nochmal eine freie Wahl hätte für einen Verein. Neben dem HFC natürlich.
Das stimmt. Wann warst du denn das letzte Mal beim HFC, außer jetzt zu der Party?
Also der Party bei Mike Völkner und Co.
Ja.
Das war, wann war das? August vielleicht, Anfang August, Ende Juli? Irgendwie sowas, Juli vielleicht.
Genau, und wann warst du das letzte Mal bei einem Spiel?
Boah, viel zu lange her. Das muss wahrscheinlich wirklich eines der Pokalspiele gewesen sein, das letzte Pokalspiel für Sky. Ja.
Ah ja, okay. Also das heißt, du kennst auch das neue Stadion noch gar nicht?
Nee.
Ja, dann solltest du mal zusehen, dass du mal an einem Samstag dir doch mal wieder Fußball vornimmst und mal zum HFC kommst. Also kann ich dir schon sagen, das lohnt sich sehr. Und ich finde auch, dass der HFC zumindest für die dritte Liga wahrscheinlich so das passendste Stadion hat, weil es eben nicht zu groß ist und auch wenn natürlich die Zuschauerzahlen immer noch ein bisschen oder oft ein bisschen besser sein könnten, wirkt es trotzdem einigermaßen voll und dann ist die Stimmung eben auch dafür relativ gut und wenn es dann ein gutes Spiel ist, ist es manchmal auch ziemlich gut. Also das solltest du mir dir mal vornehmen und von Berlin ist ja jetzt auch nicht so weit.
Das stimmt natürlich. Ja. Zumal ich ja irgendwie weiß, was das bedeutet, wenn 2.500 HFC-Fans im Kurt-Wabbel-Stadion damals noch sind.
Ja.
Die haben es ja auch geschafft, eine gute, bis sehr gute Stimmung zu machen. Deswegen kann ich mir sehr, sehr leicht vorstellen, dass das jetzt.
Na, jetzt kommen so 7.500 bis 10.000, ja, je nachdem, wer der Gegner ist. Da ist dann natürlich noch ein bisschen mehr Atmosphäre.
Ja, hast recht. Mein nächster Fußballausflug an einem freien Samstag oder Sonntag muss und wird nach Halle gehen.
Sehr gut. Dann abschließend noch die Frage, denn wenn du den HFC so ein bisschen im Blick hast, klappt es denn in dieser Saison mit dem Aufstieg?
Ich würde es mir sehr, sehr wünschen und ich hoffe und ich tippe jetzt einfach mal, dass es mit der Relegation klappt. Und dann ist Lottospiel, ne? Aber dass der HFC schafft, einen der ersten Plätze einzunehmen, wenn es kein direkter Aufstieg ist, dann zumindest dieses Jahr der Relegationsplatz. Was Halle dann leisten kann, wissen wir alle und dann wird es ja auch funktionieren.
Ja, na, das ist doch eine gute Prognose. Da können wir uns schon auf den Rest der Saison freuen. Ich bin am Ende meiner.
Ich habe schon mal live beim MDR einen Aufstieg versprochen. Der hat auch geklappt damals. Ich war über ein Gewinnspiel bei Sputnik damals und habe als die rausbekommen haben, dass ich auch beim HFC spiele, damals den Aufstieg versprochen. Es hat geklappt, das war das Jahr, wo dann die Oberliga-Aufstieg war. Also scheint es ein gutes Omen, Ende der Sachsen-Anhalt-HFC-Podcast, das hier jetzt mal so vor Brief zu sagen, dass es am Ende funktioniert.
Ja, nehmen wir direkt so an, ist gebucht. Wenn es nicht klappt, musst du dann das irgendwie mit deinem Gewissen vereinbaren.
Dann zahle ich das Bier und wenn es klappt, dann musst du mich einladen.
Machen wir so, beim HFC-Spiel.
Auf jeden Fall, ja, unter dem geht's nicht.
Sehr cool. Ja gut, dann bin ich am Ende meiner Liste angekommen. Hast du noch etwas, was du loswerden möchtest?
Ein dickes Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich dabei sein durfte, weil es mich ehrt, nochmal wirklich an diese alte Zeit zu denken. Und das habe ich auch bei der Legendenfeier gemerkt, dass einfach mein Stand und mein Ruf einfach gar nicht so schlecht war, wie ich das manchmal dachte. Ja, man denkt immer, okay, man spielt jetzt nicht so oft, man ist eher in der zweiten Reihe und so. Aber es war rein menschlich einfach eine prägende Phase und das ist bis heute so geblieben. Deswegen danke für die Einladung. Und was ich auch nochmal loswerden will, also ich bin nach wie vor wirklich fasziniert und mache immer Werbung auch für den HFC und die Fans, weil ich finde, was da hinter den Kulissen läuft und was die geleistet haben, auch in den Zeiten, wo es nicht so gut lief, das ist wirklich, ja, nicht einzigartig, weil es natürlich auch anders gibt, aber auch nicht selbstverständlich, so muss man sagen. Und dass das jetzt belohnt wird, zumindest mit der dritten Liga, mit einer Mannschaft, die weit vorne mitspielt, das freut mich wirklich sehr, weil das die HFC-Fans, weil wir das alle verdient haben.
Alles klar. Ja, dann dir auch erstmal ganz vielen Dank, dass du eben dir auch die Zeit genommen hast und nochmal ein bisschen drüber nachgedacht hast. Also es hat mir jetzt sehr viel Spaß gemacht, da auch so ein bisschen in den alten Geschichten zu kramen. Und ansonsten für euch, wie immer natürlich noch der Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr diesen Podcast natürlich abonnieren bei Spotify, bei iTunes. In diversen Podcatchern sind wir zu finden, bei mdersachsenanhalt.de auf unserer Homepage und über unsere App. Wenn ihr irgendwie noch
überall
sind wir zu finden, genau. Wahnsinn. Ja. Und wenn ihr irgendwie noch Fragen habt, Lob oder Kritik werden wollt, dann schreibt gerne einen Kommentar unter den Artikel zum Podcast oder schreibt mir bei Twitter. Da bin ich der Leiste O. Ja, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, Tim, und dann bis bald.
Danke dir.
Ja,
danke
bis denn. Jo, ciao.
Wir sehen uns beim Bier, ne, zum Aufstieg.
Also machen wir das.
Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.